Willkommen zum Level Up Talks Podcast, deinem Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Level Up Talks. Heute haben wir für euch einen Dresdner Gast mal wieder am Start. Und es geht quasi einfach um was ganz Simples. Der Hintergrund ist, du musst Dinge von A nach B bringen. Ende. Was es genau damit auf sich hat und wie man quasi ein Digitalunternehmen in einem analogen Business aufzieht, das werdet ihr heute von uns erfahren. Zu Gast ist Martin Wesner, er ist der CEO und Mitfounder von Karl und Carla. Ihr habt bestimmt schon mal die Transporter irgendwo rumstehen sehen mit dem großen prägnanten Logo an allen möglichen Flecken in unseren Städten hier in Deutschland. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, denn Karl und Carla ist quasi ohne Investoren zu einem deutschlandweiten Dienstleister gewachsen. Und mit dem Ziel, einfach und unkompliziert zu sein. Sie sind großes Wachstum aktuell. Die Gruppenumsatz beträgt 7 bis 10 Millionen Euro. Werden wir uns da nochmal drum widmen, wie viel genau. Mittlerweile ca. 130 Mitarbeiter an 28 Standorten. Und das Ziel ist, dort 32 dieses Jahr insgesamt zu erschließen. Und mal eine Zahl, die ich noch sehr beeindruckend fand, war, dass pro Monat 10.000 Vermietungen stattfinden. Also mehr als 330 Vermietungen pro Tag. Das bedeutet fast 15 Vermietungen pro Stunde. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das überlegt in einem Autovermietungsbusiness oder einem Transportervermietungsbusiness, was da an Logistik, an Prozessen im Hintergrund stattfinden. Und da freuen wir uns heute Einblick zu bekommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, was weiterzugeben, dass du hergekommen bist. Danke natürlich auch wie gewohnt an Pure Motion Media, die uns mit der Ton- und Videotechnik unterstützen, dass ihr das in der gewohnten Qualität konsumieren könnt. Hallo Martin.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wir haben immer einen kleinen Opener. Ja. Und zwar, jetzt habe ich natürlich das ein bisschen anmoderiert, aber das ist natürlich auch recherchiert und ein bisschen abgelesen. Jetzt stellen wir uns vor, du ziehst eine neue Nachbarschaft. Und jetzt Frühlingsanfangs geht quasi los und das erste Grillfest wird veranstaltet. Ihr seid eingeladen. Und dann steht neben dir der Obernachbar quasi am Grill, dreht gerade das Würstchen und sagt so, na Martin, was machst denn du eigentlich?
Ja, das ist die Frage der Fragen. Ja, das ist die Frage der Fragen. Also ich finde das manchmal ein bisschen komisch, meistens auf die Funktion, sage ich mal, reduziert zu werden, also was man so tagtäglich macht. Aber gern sage ich dann immer, eigentlich vermieten wir nur Fahrzeuge und wir versuchen das Rad nicht neu zu erfinden. Ne? Das heißt, die vier Räder, die sollen nicht stehen, wie du es in der Anmoderation gesagt hast, man sieht die überall stehen, ich hoffe nicht, ja, sondern eher rollen. Und wir sagen einfach, dass man in ganz unkompliziert auf der Website, so wie man das im Online-Shopping kennt, das Fahrzeug sich mieten kann, zu der Kiste hinfährt oder hingeht, wie auch immer geartet, wo das steht, und dann einsteigt, schlüssellos. Jetzt in den letzten aktuellen Geschehnissen mit Corona und Co. Ist der Begriff kontaktlos in Deutschland auch irgendwie verbreitet. Und ja, dann öffnet sich das Fahrzeug und man kann eben seinen Bedarf dann decken. Zum Beispiel der Grillwürstchenmann dann einen neuen Webergrill holen, ja, beim Rewe-Abholservice oder im Baumarkt um die Ecke. Das ist dem Kunden ja überlassen. Das heißt, wir versuchen, das Nutzungsverhalten weitestmöglich mit unserer Produktpalette abzudecken und dann bringt er das Fahrzeug einfach vollgetankt wieder zurück und mehr erzähle ich da eigentlich auch gar nicht. Weil für ihn reicht das ja auch aus. Er braucht ja ein Auto, so wie du es gesagt hast, von A nach B.
Großartig. Ihr werdet schon merken, Martin stapelt sehr tief und ist sehr bescheiden, was das Ganze angeht. Dahinter steckt natürlich ein enormer Prozess und eine enorme Strategie. Ihr habt auch ein großes Office, wo ihr das alles plant und macht. Bevor wir uns aber quasi um die Idee bemühen und wie viele Fahrzeuge ihr habt und warum ihr genau diese Fahrzeuge habt und wie das alles funktioniert, was super spannend ist, selbst wenn man sich nicht so sehr für Fahrzeuge interessiert, wollen wir mal ein Stück zurückgehen in deiner eigenen Geschichte. Also heute sitzt du hier als Geschäftsführer und Mitgründer von einem großen Unternehmen hier in Dresden, bekannt und auch sehr innovativ. Wie hat deine Reise angefangen? Also warst du schon immer Founder? Ist deine Familie, sind das auch Selbstständige und Gründer? Wie war so die erste Prägung, die du im Leben bekommen hast?
Also ich bin immer so der Typ wahrscheinlich der zweiten Runde gewesen. Das heißt, nicht gleich das Abitur, sondern erstmal Realschulabschluss. Nicht gleich studiert, sondern erstmal gearbeitet oder eine Ausbildung gemacht. Aber vom familiären Hintergrund gab es so die ersten Berührungspunkte, die Selbstständigkeit, die sind auch gescheitert, waren manchmal von Erfolg gekrönt, aber das hat mich nicht so geprägt. Das, was mich geprägt hat, das ist eher so die Vereinssache. Ich bin leidenschaftlicher Hockeyspieler und dort ist man ja im Team unterwegs. Und Freunde hatten mich zum Hockey damals motiviert, dort mitzumachen. Ich mache das seit über 2 Jahrzehnten. Und in den Anfangszeiten bin ich auch als Trainer, als Jugendtrainer, als Erwachsenentrainer unterwegs gewesen. Und dort musste man eben ja auch Verantwortung übernehmen, irgendwie ein Ziel verfolgen, einen Wettbewerb, eine Liga gewinnen oder was auch immer dort eben gerade anstand. Als Ehrenamt macht man ja alles. So. Und genau, deswegen sind auch die Challenges auch immer anders gewesen und an denen hat man sich so ein bisschen gemessen. Und dann im beruflichen Alltag, als ich Bankkaufmann gelernt hatte, waren die eben anders. Dort waren eben Fristen, Ziele, Zahlen. So. Und da hat man schon gemerkt, oh, die Affinität zu Zahlen, die ist eben schon sehr gegeben. Und das habe ich dann im Studium endlich weiter ausgebaut. Und auch während des Studiums, sage ich mal, zu so einer studentischen Unternehmensberatung eben mit Fuß gefasst. Und da kam man dann schon mit Unternehmen so in Kontakt. So der klassische Weg eines Betriebswirtschaftsstudiums so gefühlt. Aber das Gründen habe ich in der Zeit, das war so 2011 bis 2013 ungefähr, jetzt in Sachsen nicht so als innovativ oder so ein Nährboden gefunden. Also ich bin nie mit den derzeitigen Begriffen Founder, Gründer, Startup oder ähnliches, Scalability oder sowas zustande gekommen, sondern es gab eine Jobbörse oder eine Bonding-Messe. Aber dann hat es auch schon aufgehört. Ich bin eher aufgrund wahrscheinlich des beruflichen Werdeganges mit Förderkrediten, Krediten, Fremdkapital, Eigenkapital mit groß geworden und habe mir dann, A und B zusammengezählt. Und die Gründungshistorie, ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf, hat dann dafür gesorgt, dass, mit den Skills, die man erworben hatte im Laufe der Zeit, dann die auch dann dort einzusetzen.
Du hast Bankkaufmann gelernt und was hast du dann studiert?
BWL.
In Dresden?
In Leipzig.
In Leipzig. Und dann hat sich zurück nach Dresden geholt?
Genau, richtig. Also die Gründungsidee, die hat mich dann hier zu meinen Freunden geholt und dann eben auch zu der Gründungsidee.
Und wie alt warst du, als du dann gegründet hast?
Oh Gott, was ist denn das für eine Frage? Weiß ich gar nicht. 25?
Also hast du dein Studium zu Ende gemacht, hast Abschluss als...
Ich habe das Studium sogar noch, ich habe das Bachelorstudium zu Ende gemacht während der Gründung und dann war der familiäre Tipp seitens meiner Mutter, das ist schön, dass du versuchst, selber was aufzubauen, aber mach auch was Richtiges.
Der Klassiker quasi.
Genau, der Klassiker, das habe ich mir zu Herzen genommen und habe noch das Masterstudium dann während den ersten 3 Gründungsjahren in Leipzig fortgesetzt. Das heißt, einfach nur mal eingeschrieben und dann jeden Tag nach Leipzig gefahren und dann die 2 Jahre, das Masterstudium noch durchgezogen.
Das ist ja Wahnsinn. Also eigentlich entgegen dem, was jeder empfehlen würde, fokussiere dich auf eine Sache und zieh die voll durch. Aber damals war das wahrscheinlich noch nicht so en vogue, damals, vor 10 Jahren. Kommen wir alles nochmal dazu zum Gründungsprozess. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass ihr euch ja aus einem studentischen Projekt rausgegründet habt, was da wahrscheinlich auch ein bisschen für das Umfeld oder für die grundlegenden Gedanken dort mit dazugehört. Vielleicht noch ein lustiger Funfact. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir höchstwahrscheinlich in der gleichen Hockeyliga gespielt haben und sogar schon mal gegeneinander gespielt haben, aber das bis zum Tag, wo wir heute hier sitzen, nicht gewusst haben oder nicht nochmal aufgewärmt hatten.
Ich habe sogar nochmal geschaut vorher, ich sage hier die Fotos und mir kam so die ein oder andere Nase dann auch bekannt vor, aber ich kann mich leider nicht daran erinnern, aber ich glaube, wir haben gegeneinander gespielt schon mal.
Wahrscheinlich. Großartig, wie das Leben so spielt. Das Gründungsprojekt kam dann aber, also ähnlich, wir hatten schon mal einen Podcast mit Wandelbots, das war auch aus einem studentischen Projekt entstanden. Bei euch war das ähnlich. In Dresden dann, woher hattest du die Connection zu dem Projekt und woher kamen die anderen Leute, mit denen du das gegründet hast?
Genau, richtig. Also die Gründungsgeschichte, die war jetzt nicht aus dem studentischen Projekt, also von klassisch Exist oder einer Projektaufgabe aus dem universitären Bereich, sondern wir hatten einen Bus als Erbe bekommen. Ja, das heißt, Bastian, das erste Gründungsmitglied, der die Idee, auch reingegeben hatte, der hat eben von seinem Opa einen Bus geerbt bekommen und der hat, die Initialzündung gegeben. Das war im studentischen Dasein. Das heißt, in den letzten Semestern hatten wir eben diesen Charlie, den Urbus, den hatten wir da, und der hat die Initialzündung eigentlich gegeben. Ja. Und als wir damals zu siebend oder so alle 200 Euro in den Pott reingeworfen haben und gesagt haben, was machen wir jetzt eigentlich damit? Naja, erstmal Versicherung bezahlen und Steuern, das ist Nummer eins. Und dann machen wir Charlie einfach wieder fit. Ist die Idee eigentlich gekeimt, dass wir das professionell ausziehen können. Weil das Studium hat sich dem Ende geneigt. Wir haben geguckt, okay, was machen wir mit der Zeit? Naja, Lebensstandard haben wir noch nicht. Und deswegen haben wir dann einen Businessplan geschrieben, wo mehr oder weniger drin stand, mit 35 Fahrzeugen in 7 Städten in Deutschland werden wir, wir waren dann 5 Gründungsmitglieder, zum Millionär. Das hat man uns dann eben, wie es aussieht, abgekauft und haben den ersten Kredit dadurch bekommen. Und die Reise ging dann einfach los. Genau, richtig. Und ja, richtig. Deswegen das studentische Projekt ist so die studentische Idee.
Also da habt ihr euch quasi kennengelernt in einem Projekt?
Nee, wir hatten die Gründungsmitglieder, 4 an der Zahl, kommen aus schulischem Dasein noch, also von Abi-Zeiten. Und einer noch aus dem universitären Bereich hier in Dresden.
Also ihr wart quasi vorher Freunde
schon? Wir sind alle Freunde, ganz genau richtig. Also alles während des Studiums spätestens kennengelernt, aber haben wir 5 uns dann gefunden und haben gesagt, okay, wir kennen uns gut, wir vertrauen uns gegenseitig und es geht jetzt einfach los.
Krass. Und dann ist ja, sei jetzt mal völlig untypisch, ihr habt dann im Mai 2013 Karl und Carla gegründet. Und das tatsächlich ohne Investoren. Also ihr habt ein bisschen Eigenkapital zusammengekratzt. In welcher Höhe?
Na, 25.000 Euro. Wir haben ab 2. Mai 2013, das weiß ich noch wie heute, kriege ich gleich Gänsehaut davon, 25.000 Euro beim Notar eben unterschrieben. Und jeder hat eben, da wir 5 Leute waren, ab dem Moment war immer klar, es geht immer alles zu den Anteilen. Hat jeder 5.000 Euro reingegeben und los ging's.
Und mit den 25.000 Euro und einem Businessplan habt ihr damals geschafft, wie viel Geld von der Bank einzusammeln?
100.000 Euro, das war ein KfW-Startgeld. Und genau, und mit diesem haben wir 20 Busse käuflich in Deutschland und Umgebung erworben. Ja.
Also für 5.000 Euro pro Bus?
Hoffentlich weniger, es waren weniger.
Okay,
krass. Weil wir mussten die ja dann wieder aufpäppeln. Das heißt, die waren ja verrostet, die waren nicht mehr gut, sondern wir mussten die 14 Jahre alten Busse zu diesem Zeitpunkt erwerben und eben nochmal lackieren und alle Altbewerbungen, Altbeschriftungen der Transporter entfernen, wieder hübsch machen, säubern und dann ging es los. Das heißt, der Einkaufswert lag unterhalb von den 5.000 Euro.
Okay, also das hat sich ein bisschen gedreht. Heute habt ihr dort ja ein anderes Modell, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Also am Anfang habt ihr quasi wirklich runtergewirtschaftete ehemalige Unternehmenstransporter von Handwerkern oder sowas.
Komplett.
Und die dann in Eigenregie hochgepäppelt.
Ja, ja. Von Werksfahrzeugen, die mit 12 Jahren nur 50.000 Kilometer auf der Uhr hatten, aber das Getriebe komplett zerranzt. Von Pflegediensten, wo die Kupplung schon gefühlt bei dir in der Hand liegt, ja, und du weißt gar nicht mehr, ob du überhaupt geschalten hast und 400.000 Kilometer auf der Uhr haben, bis hin zu Landwirtschaftszugfahrzeugen, die was gezogen haben, Polizeibussen, hatten wir alles. Gasbetrieben, Benzinbetrieben, Dieselbetrieben, also alles Mögliche.
Kunterbunt. Also erstmal kunterbunt zusammengekauft und dann hattet ihr quasi eure kleine Flotte.
Ganz genau, richtig.
Und wie habt ihr die Flotte dann in die Vermarktung gebracht? Also die Idee ist ja grundlegend simpel. Jemand sucht einen Transporter, findet ihn bei euch, mietet ihn, stellt ihn wieder hin.
Genau, richtig. Also wir hatten 2011, 12, als wir diesen Ur-Charlie hatten, unseren ersten Bus, hatten wir eben schnell gemerkt, dass eben die Betriebskosten unfassbar hoch sind. Also allein, weil wir eben unter 25 Jahre alt gewesen sind, die Versicherung bis an die Decke hoch knallte, haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir das gedeckelt? Und da gab es damals eine Plattform, nannte sich Tarmica für Take My Car, wo man eben das private Fahrzeug teilen konnte. Und da war eben dieser Plattformgedanke damals im Carsharing, im Peer-to-Peer-Carsharing eben aufgekommen. So, und das haben wir uns zunutze gemacht, haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Buchungskalender, wir brauchen eine Website. Also dann haben wir 2013 dann sofort eine Website gebastelt, den Buchungskalender noch eingekauft, haben dort diese Fahrzeugressourcen angelegt, damit der online buchbar gewesen ist. So, und dann haben wir das einfach vermietet. Und von dieser Plattform, die, sag ich mal, unser Hauptvertriebskanal gewesen ist, wo wir es eben noch studentisch gemacht haben, ist es dann eben zur Website gewechselt, weil wir kommerziell dann tätig gewesen sind. Genau.
Und woher kam dann der Traffic? Also wie krass waren die Buchungen da am Anfang? Ich meine, man hat ja dann eine Zielvorstellung, okay, wir wollen das Fahrzeug 100 Tage im Jahr vermieten oder habt ihr im Businessplan da wahrscheinlich irgendeinen Case durchexerziert? Und waren dann die Nachfragezahlen, wie ihr es euch entsprochen habt, war die viel höher, weil es ja keine Konkurrenz gab? Wie?
Ja, richtig. Also wir waren in Dresden-Neustadt, also was hier so das Szeneviertel ja in Dresden ist, die Einzigen, die einen Bus hatten. So, und weil wir die Einzigen waren, die einen Bus hatten und die Sitze immer rein und raus gebaut hatten, hatten wir eben in einem Auto zwei Nutzungsverhalten. Das heißt einmal mit Menschenbeförderung und ohne Menschen. Das heißt zum IKEA oder zum Festival. Ganz ja. Genau, richtig. So, und dadurch konnten wir eben unfassbaren Umschlag generieren. Das heißt, am Wochenende so und am nächsten Tag wieder so. Das war eben zwar mit Manneskraft bei diesen alten Fahrzeugen nicht immer einfach. Ja? So eine Bank, die 50 Kilo schwer ist, immer wieder reinzubauen bei Wind und Wetter. Ja? Und Büro oder sowas hatten wir ja auch gar nicht. Und das war überwältigend. Wir wussten nicht, wohin mit den Anfragen. Wir wissen nicht, woher. Wir haben einen A4-Flyer, weiß ich da noch, der Neustadtbus, gedruckt und die haben wir eben mit Hand ausgeschnitten, damit man eben viermal was in den Briefkasten reinwerfen konnte, wo man dann auch gemerkt haben, dass man bei Anwälten das vielleicht nicht reinwerfen sollte. Aber ja, so haben wir eben dann Traffic in der Dresdner Neustadt einfach generiert und das hat dann auch ausgereicht, bis wir dann zur Uni gekommen sind und das eben dann weiter expandiert haben in Dresden.
Und als ihr dann die 20 Fahrzeuge gekauft habt, das war ja dann schwieriger mit Flyern, die auszubuchen oder nach dem gleichen Schema einfach
rein? Gleiches Schema. Ich glaube, wir haben...
Und die Anfragen kamen einfach?
Einfach kam rein.
Online geschaltet und losging.
Genau, richtig. Richtig, weil es eben kaum, weil es einfach eine unfassbare Nachfrage, vor allem am Wochenende gibt, wenn alle Leute zu Hause sind, nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, ihre vier Wände, ihre Ausflüge dort im Planen und durchführen wollen. Das Nachfrageverhalten ist so hoch gewesen, dass wir gar nicht gekommen sind. Und man muss eben wissen, dass der Autovermietbereich, vor allem im Nutzfahrzeugebereich, das muss man ja nochmal betonen, wir machen ja nur Bullis. Ja? Wir haben ja keine kleinen Golfs oder irgend sowas.
Nur Transporter verschiedener Größe.
Ja. Genau, richtig. Nur Transporter mit oder ohne Sitze, dass das sehr speziell ist. Das heißt, wir konnten auch unser Produkt eben ganz genau platzieren. Und es gab nur diesen einen Sachverhalt. Und dafür wurden wir eben bekannt. Und ich gehe davon aus, dass in Dresden eben, sag ich mal, auch die Masse der Leute uns dafür kennen. Die mieten uns nur deswegen. Und weil wir das eben so konzentriert mit ständigen Flyern, also ich weiß nicht, wie oft ich hier geflyert habe, vor allem hier auch in Striesen oder in Blasewitz, hat das einfach dann dafür gesorgt.
Also klassisch analog, zack, in die Briefkästen
rein. Und das machen wir immer noch. In jeder neuen Stadt wird geflyert.
Okay, Wahnsinn.
Das führen wir auch noch selber durch. Da haben wir keine Agentur, die wir das durchführen, sondern einfach dann selber.
Und wie habt ihr die Preiskalkulation gemacht?
So.
Also für alle, die den Podcast hören, wir haben gerade so das Daumenspiel gesehen.
Nein, also wir haben probiert, was funktioniert. Ja, und die 29 Euro, die wir derzeit für einen halben Tag nehmen, die haben wir damals auch als Studenten genommen, als Studentenidee. Damals war das noch ein Tag, das ist jetzt von der Zeit ein bisschen komprimierter geworden, aber es ist immer das Gleiche gewesen. Wir haben gesagt, okay, es soll so günstig wie möglich, der Eintrittsbarriere soll so gering wie möglich sein und auch unsere kontaktlose Schlüsselübergabe, die wir realisieren mit dem Kunden, die soll auch so gering wie möglich sein, damit eben jeder, ob analog oder digital, in dieses Fahrzeug reinkommt und, wenn er einen Führerschein hat, auch noch damit fahren kann. Ja, das wäre umso besser.
Wie viele Tage im Jahr ist euer Fahrzeug durchschnittlich ausgebucht? Euer durchschnittliches Fahrzeug durchschnittlich ausgebucht?
Durchschnittlich. Ich sage immer auf diese Frage, das Geschäft gewinnt man in der Woche. Das heißt, am Wochenende ist es immer weg und je mehr es in der Woche weg ist, desto besser.
Okay, also ich fasse es nochmal anders zusammen. Die Wochenenden sind immer vermietet, das deckt quasi den normalen Case und in der Woche machst du den Gewinn.
Ja.
Okay, beeindruckend. Einer eurer Gesellschafter hat euch dann verlassen?
Genau.
Ihr habt euch verstritten, der hatte keinen Bock mehr oder der hat nicht an die Zukunft der Autovermietung geglaubt?
Nee. Also Stefan, der ist ein guter Kumpel von uns, mit dem können wir immer noch das ein oder andere Bierchen dann eben auch noch zünden. Aber es war von Anfang an klar, dass er, sage ich mal, den Weg, den er universitär eingeschlagen hat, dann eben auch beruflich dann weiter fortführen möchte. Und er hat uns in der Gründungshistorie, und das ist Hut ab davor, dass er das auch gemacht hat, begleitet, weil er eben derjenige war, der das Fahrzeug kannte. also Wahnsinn, was der aus diesen Fahrzeugen rausgeholt hat. Also wie gesagt, die waren ja 11 bis 15 Jahre alt.
Kurz vor Schrott quasi.
Ja, Wahnsinn. Also abgeschrieben zweimal laut AFA-Tabelle, ja, für wem das was sagt. Ja. Aber er hat das eben so gemacht, dass das wieder funktioniert. Und der hat dann nach 3-4 Jahren gesagt, okay, jetzt hat er eben was gefunden, da würde er jetzt aussteigen. Und das war alles geplant und...
Und dann habt ihr die Anteile quasi von ihm abgekauft.
Genau, richtig. So, dass eben wieder jeder paritätisch dort unterwegs ist und dass wir eben immer mit Handzeichen demokratisch in den großen Runden dann einfach wieder Entscheidungen treffen können.
Also seid jetzt 4 Gesellschafter mit 25% und teilt euch dort rein und so war es ja quasi schon immer.
Ja, ganz genau richtig.
Ihr habt dann noch einen Schritt gemacht, ihr habt ein Franchise draus gemacht. Wie kam euch die Idee, warum macht man das und was bezweckt man damit?
Also... Der gute Rat, dass ich auch noch was Richtiges machen soll, während der Anfangszeit der Gründung, war ja dann in Leipzig mit diesem Masterstudium. Und dort hatten wir auch unseren ersten überregionalen Standort. Das heißt, als wir in der Dresdner Neustadt unseren ersten Standort haben, an der Dresdner Uni auf der anderen Elbseite, den zweiten Standort, haben wir gesagt, okay, jetzt geht's, es funktioniert, wir müssen weiter und haben eben VWs dieser älteren Kategorie nach Leipzig gebracht. So, und haben dort einen Standort eröffnet, weil ich eben in Leipzig gewesen bin. So, das heißt, immer wenn was kaputt gewesen ist, zack, in Zug gesetzt oder ins Auto und habe den Spiegel dann wieder dran gemacht. Da ich aber 2 linke Hände habe und so nicht so viel zu tun habe, haben wir schnell festgestellt, dass überregionale Fahrzeugvermietung was ganz anderes ist als in der Stadt selbst. Und Dann kam eben eins an andere, dass wir gesagt haben, okay, wie kriegen wir das eben überregional hin? Vielleicht ist es besser, wenn wir Leute einstellen. Oh, wir haben ja gar kein Geld. Wie machen wir denn das? Na dann, wie ist unser Business Case? Wie können wir weiter in die weiteren 7 Städte expandieren? Wie funktioniert das? Und da kam uns dann die Idee des Franchises, dass wir sagen, okay, wir suchen jemanden, der uns in der Idee, wie wir sie haben, mit Karl und Carla eben unterstützt. Und in Leipzig habe ich dann kam ein VW T4-Bus vor meinen Augen an der Straßenbahnhaltestelle langgefahren, wo dran stand leipzig-transporter.com. Ich habe gesagt, Wahnsinns-Website auf einem T4. Ich habe den gegoogelt, damals Datenvolumen noch sehr sparsam gehabt. Aber ich sage, oh, okay, gut, in Ordnung, der sitzt sogar in Leipzig, angerufen. Ich sage, ey, hier, Carlo, wie sieht's denn aus? Der hieß eben auch wie das Fahrzeug von uns. Und ich sage, Carlo, ich würde dich gerne kennenlernen. Ich glaube, wir werden uns verstehen. Und dann haben wir uns kennengelernt, haben uns verstanden. Wir haben ein Franchise-Konzept dann, sage ich mal, zusammengestrickt, wer was macht. Und zack, 2-3 Monate später hatten wir den Grundentwurf. Und ein Jahr später hatten wir dann so ein riesen Pamphlet von Franchise-Vertrag mit 1000 Anlagen. Gottes Willen, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen möchte. Aber damit war die Wachstumshistorie einfach gegeben, dass wir mit Franchise andere Leute finden, die uns überregional enthelfen. Genau, richtig. Und das sollte dann, sag ich mal, die Wachstumsstory sein. 2014 ist das gewesen.
Damit seid ihr dann in weitere Städte gewachsen. Also letztendlich, klar, habe ich jetzt verstanden, dass die Idee quasi war, du brauchst jemanden vor Ort, der sich darum kümmert, wegen Wege, wegen Kontakten etc.
Genau.
Das erste Mal war ja dann quasi mehr so ein bisschen Zufall. Wie habt ihr andere Franchise-Nehmer gefunden?
Na, ich habe in mein Telefonbuch reingeschaut und dann habe ich geschaut, wen kenne ich in anderen Städten. Und dann ist eben Kaltakquise gewesen und durch Empfehlungen. Ich sage, hier, kennst du jemanden, wir haben die und die Idee. Und dann hat man einfach versucht, seine Gründungsidee einfach weiter fortzuführen. Aber ich habe ja nicht die ganze Zeit durch Deutschland zu fahren, um dort eben eine Roadshow zu machen. Dann kam ja so das Vokabular von, wir müssen Pitches machen und alles. Ich sage, okay, das machen wir jetzt so nicht. Und haben einfach eine Website, eine Franchise-Website geschrieben und haben eben durch Mundpropaganda über unser Unternehmernetzwerk dann, was sich so mehr und mehr ergeben hat, unsere Idee des Franchise verteilt. Und dann haben wir 2015, wie gesagt, Leipzig und Halle mit dem Leipziger aufmachen können und 2016 haben wir wieder welche gefunden, um 2017 in Stuttgart und Mannheim dann auch wieder, sage ich mal, 2 Franchise-Nehmer zu finden.
Wie viele Franchise-Nehmer gibt es jetzt?
Jetzt gibt es die 3. Genau, ah, okay. Richtig. Das heißt, wir haben 3 mit jeweils 8, mit in Summe 8 Städten. Ja, das heißt, die haben dann auch, sage ich mal, die Skalierung dann eben genutzt, um zu sagen, okay, eine Franchise-Stadt reicht nicht aus. Sie möchten mehr, sie interessiert das Geschäftsmodell. Und wir haben mit dem Franchise gelernt, und das war dann der Clou des Wachstums. Wahnsinn, Franchise hilft zum Wachstum. Und wenn wir jetzt aber verstanden haben, wie man überregional mit der Händearbeit, die ich eben nicht umsetzen konnte, aber mit den Strukturen, die man ja dann für die Leute legt, wussten wir, ah, so geht es auch allein. Und haben eben 2016, 17 und 18 auch eigene Städte wieder aufgemacht.
Okay.
Und ab dem Moment wurde Franchise so ein bisschen obsoleter, weil man eben nicht so viele Leute gefunden hat aufgrund dieses kapitalintensiven Geschäftes, Bürgschaften, Sicherheiten an Banken, Leasinggesellschaften und etc. pp. Eben dort zu hinterlegen und mit einer hohen Eigenkapitalquote dort reinzugehen.
Wie viel, also bietet ihr da aktuell noch Franchise überhaupt an?
Nee.
Ihr seid quasi alle sinnvollen Städte schon selber positioniert.
Genau, richtig. Also wir haben ja das Ziel, 40 Städte in Deutschland, also alle 40 Großstädte, die es in Deutschland gibt, größer 200.000 Einwohner, eben zu erobern, zu erschließen. Und wir haben dieses Jahr eben vor, weitere 4, um auf 32 zu kommen. Und dann fehlen nur noch Pi mal Daumen 8. Genau, richtig. Und die werden wir dann höchstwahrscheinlich alle selber machen.
Welche Stadt macht den meisten Umsatz?
Dresden.
Nach wie vor.
Ja.
Organisch gewachsen,
ja.
Bekannt,
ja.
Etabliert.
Ja.
Wie macht ihr das da jetzt mit den anderen? Habt ihr euch dann quasi einen Standortleiter besorgt, der das dann quasi für euch in München führt?
Nee, wir haben eben gemerkt, ich weiß nicht, ob das ein Ossi-Gen ist, ich habe keine Ahnung, was wir immer alle selber machen wollen, aber jedenfalls haben wir die Strukturen und Prozesse so geschaffen, dass wir alles aus der Zentrale heraus steuern können. Das heißt, wir haben Angestellte vor Ort, die das Auge am Auto sind für uns. Also wenn der Spiegel ab ist, dass der Spiegel wieder dran ist oder dass eben, wenn ein Problem mit einem Standort ist, einer Station, dass eben die auch wieder, sag ich mal, in Ordnung gebracht wird. Oder wenn das Fahrzeug von der Behörde abgeschleppt wird, dass das eben wieder zurückgeholt wird. Ja, und dafür haben wir eben welche. Aber wir brauchen eben keine Leute, die eben noch eine Grundstruktur irgendwie dort aufrechterhalten müssen, damit es überhaupt läuft.
Also ihr habt quasi so Runner, wie Studenten, sage ich jetzt mal, die dann dort auf 450 Euro auf Abruf dann...
Also das sind geringfügig Beschäftigte, das sind Werkstudenten, das sind Teilzeitkräfte, das sind Vollzeitkräfte, das ist alles möglich. Es kommt darauf an, wie groß die Stadt ist und wie die Auslastung oder so und wie viel auch einfach zu tun ist. Manche Städte sind ganz handsam, manche nicht. Ja. Das ist mal so.
Bemerkenswert. Für den Prozess des Wachstums habt ihr dann nochmal Geld aufgenommen?
Ja. Also das Franchise-Konzept selber, das war nochmal eine riesen Hauruck-Aktion. Also da geht so viel um Verwaltung, viel um Prozesse auch. Das wäre vielleicht auch ohne Franchise gekommen, aber das hat eben nochmal so den Kicker gegeben, okay, das schaffen wir alleine gar nicht. Und dort haben wir eben nochmal uns einen Fremdkapitalkredit besorgt. Ohne den wäre das nicht machbar gewesen.
Das heißt Bank oder?
Alles Bank, genau richtig. Also wir kennen nur Bank. Ja. Also wir wissen, was wir einnehmen über den Cash. Wir wissen, was wir besorgen können und was wir uns leisten können. Und das ist eben eine gute Beziehung, so wie wir finden, dass wenn man Geld von natürlich jemand nimmt, dann hat man eben die Verpflichtung, das auch wieder abzuzahlen. Und man geht nicht von vornherein, sage ich mal, mit Wünschen oder Träumen um, sondern schon mit sehr viel Sachlichkeit. Und mit diesem kapitalintensiven Geschäft, also wenn man sich so einen Neuwagen da hinstellt und der hat eben einen Wert von zwischen 35.000 und 45.000 Euro netto, da muss man anders gehen, da hat man eine andere Verpflichtung.
Das bedeutet, er bedient auch heute quasi noch eine Kreditlinie. Also
das ist ständig. Das ist aber das Normale. Im Autovermietbereich ist das normal, dass man immer mit Fremdkapitallinien arbeitet.
Aber die quasi nehmen sich dann quasi auf Fahrzeugbriefe abgestellt. Also die Fahrzeuge sind quasi bankfinanziert, wenn man so möchte. Ihr least die nicht, sondern ihr kauft die?
Sowohl als auch. Das heißt, mehrheitlich sind geleast, um den Umschlag überhaupt zu gewährleisten.
Wie viele Fahrzeuge habt ihr jetzt, Stand heute?
750 circa. Genau, okay. Richtig. Genau. Und genau, und die sind eigentlich meistens Leasingfahrzeuge. Das ist auch normal, um immer wieder ein neues Produkt zu gewährleisten. Vor allem, was jetzt seit unserer Gründung bis jetzt, haben wir von gelbe Plakette, in Dresden kennen wir ja noch nicht mal eine grüne Plakette, haben wir die Euro, die 4, 5, 6, 6 D-Temp und was es nicht alles gibt, hinter uns. Das heißt, wir hätten gar nicht, sage ich mal, alle Abgasnormen schaffen können, hätten wir alle finanziert und auf einem 6-Jahres-Plan oder so weiter dort eben abgeschrieben. Das funktioniert nicht.
Jetzt kennen die meisten, die Leasing hören, ja wahrscheinlich dann, okay, ich muss mich festlegen, das Auto 3 Jahre, 15.000 Kilometer im Jahr und das muss natürlich picobello sein. Das sind jetzt alles für mich Parameter, die passen mit einer Autovermietung nicht zusammen.
Ja, Wahnsinn, oder? Ja, das stimmt schon. Ja. Also wir bekommen ein rohes Ei und müssen ein rohes Ei zurückgeben, aber das ist normales Business. Das heißt, wir müssen immer am Anfang der Leasing, während der Leasinglaufzeit oder am Ende der Leasingzeit das Auto wieder immer in einen regelkonformen Zustand bringen, damit der Leasinggeber zufrieden ist oder es akzeptiert, dass eben die Schäden, die da dran sind, nicht so sehr ins Portemonnaie reingreifen. Und dass der Kunde, das ist eben das Wichtigste, dass der Kunde eben die Produktqualität, die wir sagen, die in unserem Geschäftsmodell dort her ist, akzeptiert und auch nichts bemängelt. Ja.
Das heißt, ihr bestellt aber immer die gleiche Konstruktion, die gleiche Konfiguration?
Ganz genau richtig. Ganz genau. Also die Gründe, das heißt, es ist von Modell zu Modell ist das auch manchmal unterschiedlich. Also wir haben Volkswagen der Generation 6 und 6.1 und da gibt es andere Serienausstattungen. Per se ist die ganze Automobilindustrie ja mit den Serienausstattungen nach oben gegangen und das nimmt man ja dann mit. Das heißt, die Bruttoqualität in Assistenzsystemen etc., das steigt absolut. Aber eben auch in Zusatzausstattung wie Klima. Wir hatten noch Kurbel oder irgend sowas in den Anfangsjahren, auch bei den Neuwagen. Mhm. Die sind, ich glaube, noch 2 oder 3 sind immer noch da, aber die meisten haben jetzt ganz normal Status quo, elektrische Fensterheber, Klima.
Also ihr bestellt immer Kasse und der kleinste Motor?
Oder mittlerer Motor. Auch das ist, muss man eben immer schauen. Es gibt auch Dinge, die der Leasinggeber eben auch festlegt.
Die ja besser bepreist dann im Rückkaufswert.
Besser bepreist, Rückkaufswert, das ist besser. Auch für uns, wir selber müssen ja auch eine Markteinschätzung abgeben, okay, was passiert denn überhaupt in 3, 4, 5, 6 Jahren mit den Dingen? Brauchen wir die länger? Können wir die länger nutzen? Müssen wir sie selber rauskaufen? Also auch wir machen, sage ich mal, ein Controlling und eine Risikoabschätzung für nach der Leasingzeit.
Ja, das bedeutet, ihr macht Restwertleasing, kein Kilometerleasing?
Mehr Kilometerleasing, aber auch Restwertleasing.
Wie viele Kilometer macht so ein Transporter bei euch im Jahr?
Ich sage jetzt mal Pi mal Daumen im Stadtverkehr 15.000 per anno.
Ach, doch nur so wenig?
Doch das nur ganz wenig, ganz genau richtig.
Aber wenn wir nicht große Strecken fahren, sondern
genau richtig,
nur also zur Obi und dann...
Genau richtig, einfach zum Baumarkt und zurück, einmal zum Großeinkauf und zurück oder eben Umzug um die Ecke. Ja, also das wollen wir ja auch machen. Wir haben mit Kurzzeitmieten haben wir kurze Laufleistung, kurze Mieten, kurze Laufleistung heißt auch kurze Leasing oder geringere Leasingrate, geringerer Preis für den Endkunden. Das heißt, das muss man eben alles eben abstellen. Ja, wenn man natürlich sagt, ich möchte eben fahren auf der Autobahn zwischen Dresden und Stuttgart jeden Tag, dann geht das nicht.
Also krass, also habt ihr euch auch in dem Segment dann schon stark spezialisiert, dass ihr auch sagt, wir haben gar keine Lust auf Leute, die jetzt das Fahrzeug 3 Wochen mieten wollen unbedingt und damit halt ihren Nordeuropa-Trip machen wollen, das sind nicht unbedingt
wir. Doch. Also das ist eben der Transporter-Bereich. Also Entschuldigung, sieh es mir nach, wenn du sagst Transporter, denke ich immer nur an den Kastenwagen. Aber es gibt auch den Transporter mit den 9 Sitzen und das ist natürlich ganz anders. Wenn jemand mit seiner Familie an die Côte d'Azur möchte oder nach Kroatien in den Urlaub oder auf die Lofoten nach Norwegen, dann fahren die natürlich viel mehr. Ja, da geht es auch bis zu 35.000 Kilometer per anno. Da ist das was ganz anderes. Ja?
Also die Personenbeförderungsfahrzeuge das heißt, haben mehr Kilometer im Schnitt als die Transportfahrzeuge.
Ganz genau, richtig.
Okay.
So, weil dort will man eben nicht immer nur, jetzt sage ich mal, in München nur an die Alpen, sondern vielleicht auch mal nach Italien. Ja. Oder von Hamburg auch nach Schweden. Oder von Bonn, Köln auch mal nach Frankreich, nach Belgien. So, das heißt, sind die Wege eben auch mal weiter. Ja? Oder von Berlin wollen auch Leute zum Skifahren nach Österreich. So, und dadurch ist eben, sag ich mal, die Neuensitzer, die wir anbieten, sind eben viel weitere Strecken. Das sind so Autobahnfahrzeuge, sagen wir, eben immer auf der Autobahn und dann wieder stoppen. Ja, und dann wieder zurückfahren und dann wieder da. Aber die anderen sind eben wirklich Stop and Go im Straßenverkehr eben dann eben auch aktiv. Aber seit wir seit 1,5 Jahren die Carlos-Kategorie eröffnet haben, die großen Transporter, auch dort sind eben auch überregionale Umzüge eben mehr geworden, sodass eben auch Dresden, Stuttgart, Berlin, Hamburg, was auch immer, die Frequenz der Kilometer natürlich eben nach oben treibt. Ja. Aber wir bilden alle Nutzungskategorien und Nutzungsbedürfnisse der Kunden ab. Das heißt, ob das von 15.000, 20.000, 25.000, 35.000 Kilometer per anno sind, im Transporter oder im Neuensitzer-Segment. Es gibt immer einen Mix von allen, damit wir eben die Fahrzeuge so dem Kunden zusteuern, dass wir eben Kosten optimal eben dadurch haben. Das ist natürlich das große Glaskugelschauen manchmal in der Planung, aber in der Fahrzeugsteuerung ist das natürlich die Kür, die man dann nimmt.
Ja, hohes Feintuning am Ende des Tages und Vorausplanung.
Ja, dass das dann richtig. Auch und auch tägliches Gegensteuern.
Ja.
Ist das im
Was ich mich noch frage, oder bei Autovermietung generell, da können wir jetzt vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist, manchmal frage ich mich, ob die Schäden überhaupt mitbekommen werden, die ich dort ranpacke. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass quasi Schäden entstehen, die ich dort nie rangemacht habe. Ja, also, wie findet das im Alltag statt?
Ja, das ist schon mal schwierig. Ich würde mal sagen, dass der typische Mietkunde auf dem deutschen Mietmarkt schon sehr penibel ist. Das heißt, er schätzt auch eine kleine Schramme seines eigenen Autos auf dem Mietwagen als sehr schlimm ein. Deswegen meldet er das. Für uns als Mietwagenfirma ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber ja, der Kratzer ist dran. Also Oberflächenschaden, das sind so Dinge, die interessieren kaum jemanden. Aber wenn es natürlich in den Lack, in den Sitz, in etwas reingeht, in ein Material und dann auch dauerhaft für ewig und immer dann da ist und tief drin ist einfach, dann ist das schon schlimm. Aber ja, manchmal meldet ein Kunde und manchmal melden wir, geht es eben konträr, diese Meinungen, die man da gegenseitig hat. Aber da der Mieter bei uns vor der Fahrt und nach der Fahrt 4 Fotos macht von jeder Seite, können wir eben durch diesen Automatismus eben diese Sicherheits- oder diese Hemmschwelle der Diskussionen einfach schon komplett nehmen. Ich sage hier, das sieht man auf dem Bild, das du gemacht hast, vorher, nachher, also vorher war er nicht, nachher ist er drauf, das ist er, den Schaden meinen wir. Und wenn wir eben aus Versehen dann in unserem Prozess mal eine Schwierigkeit haben und jemanden Kunden fragen, hier, was ist denn hier passiert, und sagen, okay, hier ist doch gar nichts, dann nehmen wir das eben auch wieder zurück.
Die Software, die das kontrolliert, habt ihr die selber geschrieben?
Jede Software, die bei uns schreiben wir selber. Das heißt, das ist von der Website, Backend, Frontend, sind selber.
Wie viele Entwickler habt ihr?
Derzeit 5. Und genau,
richtig. Wir haben nicht straff zu tun. Und ist das KI-basiert? Also Wird quasi noch händisch alles verglichen?
Ganz genau, richtig. Also das noch nicht, aber viele andere Dinge sind eben dann KI-basiert. Da geht es eben um die Buchungsabwicklung. So zurück. Aber die Schäden, die Bildaufnahmen, die sind eben auch schon sehr, sehr verschieden. Es gibt da noch Samsung
0,3 6, Megapixel.
Ja, und es gibt auch den, der mit 20 Megabyte dort jedes Foto hochlädt, wo jeder sagt, oh Gott, dieser Datenwust, was will ich damit? Es ist doch gar kein Schaden. Warum hast du es überhaupt gemacht? Ja. Also es ist mal so.
Und würdet ihr sagen, dass quasi wenn jemand einen Schaden reinmacht, dann stellt ihr denen das natürlich in Rechnung. Wenn nichts passiert, bleibt das Fahrzeug theoretisch bis zur Leasingrückgabe in picobello Zustand. Wird wahrscheinlich so nie passieren. Deckt sich das? Geht das auf? Oder ist das vom Verschleiß schon ein Minusgeschäft, weil man es einfach gar nie immer mitkriegt?
Man kriegt nicht immer alles mit. Also es gibt einfach Schäden, die akzeptieren wir, müssen wir akzeptieren. Die sind nicht abbildbar. Dinge, die man einfach nicht sieht auf dem Dach. Guckt keiner drauf. Was will ich da machen? Oder so. Oder diese kleinen Oberflächenschäden, die sind für die Leasing relevant. Für uns als Kunden aber oder für als Unternehmen eben nicht, weil das kannst du keinem verkaufen. Was soll das? Ja, also wenn aber große Treffer sind, dann werden wir die reparieren und damit eben das Produkt wieder in einem akzeptablen Zustand ist zur Vermietung. Aber es ist nicht immer so. Und es ist eine Mischkalkulation, so wie immer.
Was mich noch interessieren würde, bei 10.000 Vermietungen, was sind so die großartigsten Geschichten, die Leute mit euren Autos gemacht haben?
Die guten oder die schlechten?
Was ist so das wo am meisten die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habt, gesagt, das kann nicht wahr sein?
Ich weiß gar nicht, wo man immer anfangen kann. Viele sagen uns immer, wir schreiben ein Buch darüber, bitte. So wie wahrscheinlich bei jeder Gründungshistorie, was da passiert ist. Das geht eben von einem Anruf los. Wo ist der Spiegel? Hier fehlt der. Ich sage, was denn für ein Spiegel? Na, der in der Mitte. Ich sage, du meinst den Rückspiegel? Ja, ich sage, das Auto hat gar keinen Rückspiegel. Das ist eine Trennwand. Guck mal zurück. Ja, na, hier fehlt eben der Spiegel. Ich sage, okay, fahr los. Oder meinst du eher, die Handbremse vergessen anzuziehen und das fährt rückwärts dann in den Fluss? Meinst du das?
Ist das schon passiert?
Das ist passiert. Letztes Jahr zum Beispiel, mega Stau auf der Autobahn, A4, Feuerwerk haben. Alles ist alles kunterbunt. Ja. Also wirklich. Oder meinst du, das Stehenbleiben bei minus 30 Grad, weil auch Diesel gefriert. Was ich ja nicht wusste. Ich wusste nicht, dass Diesel ab minus 30 Grad gefriert, aber dort war minus 35 Grad. Wusste ich nicht. Ja? Okay, gut. Oder meinst du, die Aussetzen einer Klimaanlage in Spanien, weil ich auch nicht wusste, dass Klimaanlage von deutschen Fahrzeugen anders konfiguriert werden und in Spanien bei 35 Grad Hitze eben auch aussteigen. Wusste ich auch nicht. Mit diesen Dingen des Kunden muss man eben das mal rummachen. Oder meinst du, dass ein Fahrzeug mit einem Platten stehen geblieben ist, der Kunde aber zurück musste und das Auto einfach in Slowenien stehen lassen hat? Ja, auch das ist passiert. und dass die Anschlussmiete am Folgetag war und wir noch in der Nacht losgefahren sind, den Reifen gepflegt haben und dann das Ding am nächsten Tag wieder hingestellt haben. Ja, das ist passiert. Also, oder meinst du auch Mieter, das sind natürlich witzige Geschichten jetzt, in dem Moment war das einfach grauenhaft, die gesagt haben, ey, der Tank ist leer, wir sind stehen geblieben. Ja, na dann rufe ich jetzt den Bahnhilfe, dann tanken wir wieder auf und dann fährst du weiter. Aber nach 10 Minuten, weil der Bahnhilfe immer nur so ein paar Liter reinmacht, damit man zur nächsten Tankstelle kommt, fahren die das wieder leer, weil sie gesagt haben, okay, es reicht ja jetzt. Und ich sage, na, wieso macht ihr das jetzt schon wieder? Ja, auch das ist passiert. Ja, oder dass eben die Handbremsgeschichten, das geht nach vorne, nach hinten. Das ist, ich fahre nur das Fahrzeug nochmal komplett richtig. Einen Moment bitte noch. Entschuldigung, ja. Ich bin leider gegen euer anderes Auto gefahren.
Das passiert bestimmt häufig.
Okay, gut, in Ordnung. Oder ich weiß noch ganz genau, wie ein Mieter angerufen hat und gesagt, es wurde auf mich geschossen. Ich sage, was wurde mit dir? In dem Fall ist aber ein 40-Tonner an eine Straßenlaterne gefahren. Die war so aus Beton-Stahl-Konstrukt. Und die ist eben umgekippt. Und die Betonfetzen sind in alle Richtungen gespritzt durch das Umkippen der Laterne. Und wir hatten eben in Dresden, da haben wir einen großen Standort in Dresdner Norden. Und da wurden eben alle mit diesem Zement- und Betonzeug, dieser Sprengmechanismus dort eben befeuert. Und es waren eben Menschen gerade. Und ich bin da auch gekommen, ich habe gedacht, okay, hier ist Krieg. Ja, was ist hier los? Aber in dem Fall ist einfach nur eine Laterne umgekracht. Und der Brummifahrer war schuld. Ja. Es hat überhaupt gar nichts mit unserem Fahrzeug zu tun gehabt. Ja. Also Wahnsinn. Es ist alles passiert. Ich habe gedacht, es geht nicht. Es geht. Drogenschmuggel. Ich kann ja gar nicht einmal Drogenschmuggel.
Mit euren Autos.
Ja, richtig. Auch ganz schlimm zur Flüchtlingskrise eben auch Menschenhandel. Also es ist alles schon passiert.
Also es hat euch dann quasi die Polizei angerufen und gesagt, hier, wir haben euer Fahrzeug.
Ja.
Oh, Wahnsinn, das ist natürlich krass.
Unfallflucht. Wie viele Berichte ich lese über Unfallflucht und unser Fahrzeug ist da drin verwickelt. Es ist vielleicht ein normales Autovermietgeschäft. Wenn ich mir die Kriminalstatistik der Bundesregierung angucke, Thema Autovermietung mit Diebstahl, Nicht-Diebstahl und so weiter und Unfälle, die damit passieren, da stehen ja schon heiße Geschichten drin. Wir sind Teile davon.
Okay, Wahnsinn. Das ist natürlich, aber die Idee mit dem Buch ist, glaube ich, wirklich die 100 besten Autovermietungsgeschichten oder so.
Ja, richtig. Ja. Wahnsinnig, Black Stories. Ja.
Das könntet ihr so zum Jubiläum oder so rausbringen. Also ich glaube,
nächstes Jahr zum 10-Jährigen.
Ja, das schlägt ein, die ersten 10.
Ja.
Krass, spannend. Okay, wie viele habt ihr Totalverlust pro Jahr? Trackt ihr das?
Oh Gott, nee, das möchte ich nicht tracken. Aber es ist noch im einstelligen Bereich pro Jahr.
Okay, nur das geht ja noch.
Naja, es geht.
Okay, was sind so die nächsten großen Schritte, mit was beschäftigt ihr euch gerade aktuell? Also 7 bis 10 Millionen Euro Umsatz hast du mir so in den Raum geworfen, Firmengruppe, habt dort ein bisschen Unterstrukturen noch drin. Wo geht die Reise jetzt hin? Also wann wird Sixt überholt? Oder?
Wahnsinn. Also Sixt ist natürlich Branchenprimus, ja, weltweit jetzt ja auch. Ein Vorbild natürlich in dem Marketing, was die dort eben mitmachen, also Hut ab davor. Aber das wollen wir uns jetzt nicht anmaßen, dass wir eben dort aufholen, vor allem, weil wir eben dort im Nischensegment sind. Aber das, was wir uns vornehmen, ist eigentlich schon in den Top 10 der Transportervermieter eben in Deutschland aufzusteigen. Das ist machbar, das Ziel ist auch sehr nah. Wir haben dieses Jahr vor, 1000 Fahrzeuge im Bestand zu haben, in der Flotte. Die 32 Städte, die du in der Anmoderation gesagt hast, die sollen dieses Jahr eben auch fallen. Das heißt, weitere 4 mit Erfurt, Magdeburg, Rostock und Augsburg sollen dazukommen und eben das heroische Ziel, die 40 größten Städte in Deutschland bis 2025 zu haben, in den nächsten 2 Jahren, das ist eben auch nochmal so ein paar To-Dos, die auf unserer Liste stehen und dann wird das Fahrzeugwachstum eben über die 1000, die wir dieses Jahr erreichen wollen, dann eben auch darüber hinaus wachsen. Also das ganz klar. Wie viel das sein wird, das kann ich nicht sagen, weiß ich jetzt noch nicht. Das wird eben das Marktgeschehen auch mitbestimmen, aber wir testen uns eben aus. Ja, richtig.
Und Internationalisierung?
Ist, so halb geplant. Natürlich ist der Dachraum eben prädestiniert dafür in Österreich und Schweiz. Aber wir versuchen erstmal den ersten großen Meilenstein zu schaffen in Deutschland.
Und was hält euch quasi auch trotzdem hier am Standort, trotz dass ihr jetzt wächst, Personalkosten, wenn ihr selber entwickelt, IT etc., gibt es ja in anderen Ländern noch günstiger. Was lässt euch hier dran festhalten?
Wir gehen eigentlich relativ auf den Menschen. Das heißt, in jedem Prozess, ich habe das vorhin mal kurz erwähnt, wir machen vieles selber. Das heißt, wenn wir ein Leasingfahrzeug bestellen, dann bestellen wir den auch selber. Das macht jetzt nicht der Händler für uns, sondern wir besprechen das zwar mit dem Händler, aber wir sind eben die Einkaufsprozesse im Konzern schon sehr mit tief drin. Wenn das Fahrzeug dann da ist und wir die Beschaffung machen, das heißt die vier Seitenbeklebung, die Vermietungsspezifika, die in dem Fahrzeug drin sind, machen wir selber. Die Website, habe ich gesagt, machen wir selber. Und dieses mit den Menschen kooperieren, vor allem eben auf einem Flur, in einem Büro, das ist unbezahlbar. Und das kann ich nicht in Geld messen. Das kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich gebe das jetzt raus, ich mache das Recruiting nicht mehr selber, ich mache die Programmierung nicht mehr selber, das soll jetzt eine Medienagentur für mich machen oder so weiter, oder Fotos schießen alleine. Da haben wir glücklicherweise eine Marketingabteilung jetzt aufgebaut, dass wir eben auch dort Mitarbeiter haben, die fit sind, dort eben auch Fotos zu schießen. Wenn man jetzt etwas braucht für jetzt einen Presseartikel oder so weiter, dann geht man selber kurz mal raus zu einem Fahrzeug, weil man einfach viel besser anfangen kann. Oder die Schulungskonzepte in der Fluktuation, das Kundenservice, das ist auch so was Einmaliges, dass wir eben ein eigenes Callcenter, sage ich mal, im Haus haben. Da sagen, okay, hier ist das Auto, hier ist das Produkt, fass es an, hier ist die Schulung. Und wenn du nachgeschult werden musst, hier anbei. Und da muss man eben nicht nochmal rausgehen oder irgendjemanden Dienstleister beauftragen, ein Fahrzeug anzukarren. Also ich glaube, das hält uns daran, dass wir das eben selber machen wollen.
Also ihr habt quasi alles ingesourced.
Alles.
Und wie habt ihr euch unter den vier Teilern, die vier Beteiligten, quasi die Geschäftsbereiche aufgeteilt?
Das ist eben so, wahrscheinlich so Gott gegeben, wie es eben so ist. So, du hast das schon immer gemacht, dann machst du das jetzt weiter. Das heißt, Gregor beispielsweise, der kümmert sich komplett um die Software. Das heißt, alles, was Backend und Frontend ist, da hat er den Hut auf, schon immer gehabt. Ja. Er war ganz am Anfang in der Gründungsphase eben mit dabei, aber da wir eine Förderung bekommen haben, die nur auf die ersten drei gefußt hat, war er eben noch nicht mit dabei. Aber Software kann man von überall machen. Ja. Na gut, da war es vielleicht mal outgesourced. Ja. Marketing zum Beispiel, im Online-Marketing kann man überall machen. Und Richard hat deswegen Marketing schon immer gemacht und macht er auch jetzt noch. Das heißt, Online-Marketing ist unser Pressesprecher und aber auch für unseren Fuhrpark zuständig. Und Basti, der macht die Fahrzeuge smart, dass die erreichbar sind. Das heißt, er hat eben so ein Fehler.
Habt ihr in jedem Fahrzeug einen Tracker oder was?
Genau, richtig. Sonst wüssten wir ja gar nicht, wo die Fahrzeuge stehen, um einfach den Kunden eben an das Fahrzeug zu geleiten. Per Web-App oder eben am Telefon durch den Kundenberater. Genau, und er macht das eben zum Beispiel. Oder eben, dass wir eben interne Prozesse dort verschlanken mit Software, weil immer so eine Frage ist, okay, welche Software nutzt ihr? Nutzt ihr Trello oder das oder das? Da haben wir eigentlich eine eigene Datenbank geschafft, ein Ticketsystem, dass wir dort eben nur für unsere Unternehmensprozesse ohne Blindleistung genau das brauchen und das machen wir.
Das bedeutet, ihr sehr ingesourced, aber auch sehr Fokus auf euch, so klingt das für mich. Also ne, gerade in der, ich nenne es jetzt mal Startup-Welt, die jetzt so existiert, ist ja auch viel, geht viel Zeit, habe ich das Gefühl, drauf von manchen auf Promoshow zu gehen, auf sich zu vergleichen, sich auch zu messen ein Stück weit. Also da gibt es ja verschiedene auch individuelle persönliche Beweggründe dafür. Das klingt aber sehr, ihr fliegt quasi, was nicht das Kerngeschäft ist, quasi so unterm Radar und probiert euer Ding zu machen, auf euch zu fokussieren, oder kommt mir das nur so vor?
Nee, es ist wirklich so. Das heißt, wir müssen das nicht an die große Glocke hängen, dass wir jetzt schon in 32 Städten dann bald sind oder 1000 Fahrzeuge haben. Dafür sind wir nicht bekannt. Wir sagen das zwar, ja, und danke auch für das Gespräch, dass das hier überhaupt stattfindet. Ich finde das Format auch ziemlich geil. Aber dennoch versuchen wir uns auf das Kernbusiness zu beschränken, weil mit Pi mal Daumen 130 Mitarbeitern haben wir eben die Verantwortung, die wir auch tragen, dass eben pünktlich immer Lohn gezahlt wird. So, und ich könnte mir auch nicht vorstellen, jeden Monat dort, jetzt habe ich heute Morgen wieder diese Lohntabelle gesehen für März, habe gesagt, oh Gottes Willen, krass, Wahnsinn, was wir geschafft haben, dass wir uns das leisten können. Es ist sehr geil. Und die Mitarbeiter ziehen wir dann auch mit. Das ist deren Lebensunterhalt, so wie unserer. Wir haben keinen Plan B, also fokussieren wir uns auf das. Und wir müssen keine Blasen malen. Deswegen ist auch so, das ist auch nicht so schlimm, die Startup-Welt jetzt so nicht an uns vorbeigegangen. Die ist wichtig und die bringt immer auch Inputs, dann Anfragen, Leute, mit denen wir kooperieren oder so weiter. Und da geben sich auch immer Projekte. Aber das sind für uns eher Projekte, weil wir sagen, okay, das ist unser Ziel, unser Business Case und dort versuchen wir eben dort anzugreifen und das eben vor allem bei diesem kapitalintensiven Geschäft eben auch dann straightforward eben auch glatt zu ziehen, ohne viel Reibungsverluste. Genau, richtig. Und so könnte man sagen, gibt es uns auch nach der Corona-Krise immer noch. Wir sind froh, dass wir positive Zahlen schreiben und darauf kommt es dann an, am Ende des Tages.
Wird es außer Wachstum noch eine Veränderung geben?
Mit Wachstum ist ja alles gemeint. Das ist ja dann Fahrzeugwachstum, Mitarbeiterwachstum, geänderte interne Schulungsdokumente, ein anderes Recruiting, ein verbessertes Qualitätsmanagement, also viele Inhouse-Prozesse. Das, was man immer so sagt, okay, man muss die Prozesse nachziehen, auch das ist bei uns ja andauernd. Ja? Ja, sag, okay, wenn du wachst, denkst du, oh Gottes Willen, ja, was man alles nochmal machen muss. Dieser böse Wasserkopf, sagt man jetzt einfach mal, der ist wichtig. Dafür, dass man seine Hausaufgaben gut machen kann. Und das sind eigentlich so die größten Dinge. Aber sonst haben wir eben vor, den Vermietprozess noch weiter zu digitalisieren. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren eine Web-App eingeführt, dass der Kunde eben allein sich das Fahrzeug abholen kann. Die ersten 7 Jahre muss man immer telefonieren. Hallo, ich möchte das Fahrzeug, ich bin der und der. Das Auto geht auf und zu. Aber jetzt ist es so, dass der Kunde das alleine machen kann. Das natürlich muss ausgerollt werden, weil das spart natürlich unfassbar Kapazitäten und ist auch noch zeitgemäß, ja, dass man eben keine digitale Warteschleife eben hat, sondern einfach selbstbestimmt das vornehmen kann. Dadurch können wir viel besser 24/7-Service machen. One-Way-Mieten, ein Riesenthema für uns. Wie kann man es denn schaffen, dass man in Dresden das Auto mietet und in Hamburg abgibt, in Hamburg das nach Bonn vermietet und von Bonn nach Berlin und von Berlin wieder nach Dresden, so dass es eben, wenn es zufällig auch noch das Leasingende betrifft, auch wieder pünktlich hier ist. Ja, also das sind so die großen Dinge, dass wir One-Way-Mieten dort noch fokussierter anbieten. Was wir derzeit partiell machen, viel manuell, dass wir dort noch mal ein paar Gimmicks für den Kunden eben auch anbieten können.
Also dass quasi die Dienstleistung per se erstmal noch besser wird, aber jetzt nicht geplant ist, okay, wir vermieten noch Bagger mit und Pickups und Reisebusse, sondern das Core-Business bleibt, aber es wird besser.
Genau, das Core-Business ist Karl und Carla. Und Karl der Transporter, Carla der Neuensitzer und das muss man...
Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Na, Charlie, unser Ur-Bulli, der hat eigentlich, ja, ist ja die Verniedlichung mehr oder weniger von Karl und wir haben uns zwar eingeschlossen und man mit Pizza, so wie man das kennt, Bier, alles Mögliche, ja, dort befrachtet, aber am Ende kam dann Karl und Carla raus, Charlie, und das passte auch so. Und steht so für einfach, bürgerlich, die Mitte, so, und dann, ja, das passt, ja, das sind wir so, ja, das wollen wir so machen. Und deswegen, glaube ich, versprechen wir nicht zu viel. Ich möchte eigentlich gegenüber, ich habe ja gesagt, wir sind ja fremdkapitallastig, immer sagen können, nee, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Nee, haben wir wieder Erfolg. Meilenstein erfüllt. Das ist das Wichtige. Das macht auch Spaß. Einfach, dass man Leuten auch zeigen kann, Mitarbeitern im Team, eine Abteilung, die haben wir geschafft. Und nicht, leider nicht.
Yeah.
Das ist eben zu oft gesehen, aber das ist, glaube ich, normale Statistik, wenn jetzt hier 10 Gründungshistorien kommen, dass dann eben noch 3 dann da sind. Das ist normal. Okay. Und wir sind glücklicherweise einer von den anderen und können sagen, okay, das machen wir gediegen und dann geschafft. Aber es ist eben ein hoch umkämpfter Markt im Autovermietbereich.
Ja, das glaube ich, ja. Auch du hast mir im Vorgespräch gesagt, was ich immer noch nicht verstehe, ist, wie man einen Golf für 10 Euro am Tag vermieten kann.
Ja, das verstehe ich immer noch nicht. Also.
Das sind dann, glaube ich, große Sphären, die sich da drehen und das warum und wieso, weshalb. Also schon mal vielen lieben Dank für den Einblick in das Geschäftsmodell, in die Idee dahinter und auch dort zu sehen, dass letztendlich die Weiterentwicklung der Dienstleistung dahinter eigentlich das die größere Herausforderung ist als das, was du siehst. Vielleicht noch eine Frage, habt ihr mehr Endkunden oder mehr Businesskunden, die eure Fahrzeuge nehmen?
Mehr B2C, das heißt, wir haben so Pi mal Daumen, 70% Privatkunden und 30% Geschäftskunden. Der Anteil Geschäftskunden wächst natürlich mehr und mehr. Aber dafür, dass wir jeden Monat zwischen 60% und 70% Neukunden haben, weil wir ja immer neue Fahrzeuge, Wachstum sind eben viele Neukunden, das hört sich eben auch gut an, ja. Aber das musst du eben auch trafficmäßig eben dort eben an den Tag legen. Das ist auch das Schöne am Wachstum. Du darfst dich jeden Tag neu erklären. Deine Anfangsfrage, was würdest du dem Würstchenwender erklären? Ich sage, okay, das ist bei uns Tagesgeschäft. Jeden Tag zu erklären, wie wir funktionieren, wie das Auto aufgeht, wie teuer wir sind oder günstig wir sind, was für Services wir abbilden. Das ist, und das macht Spaß, jeden Tag zu erzählen, wer wir sind. Das ist eigentlich toll.
Habt ihr schon mal überlegt, dynamische Raten zu machen?
Die sogenannte Blackbox? Nee. Also das würde nicht zu uns passen. Das heißt, der Kunde soll heute buchen und den gleichen Preis haben. Und wenn er für nächstes Jahr schon bucht, soll er auch den gleichen Preis haben. Also wir möchten da nicht in Diskussionen kommen, warum, wieso, weshalb. Ist doch viel cooler, wenn es einfach immer gleich kostet. Egal, ob in Berlin, Dresden oder München.
Es ist sehr ärger, obwohl ihr wahrscheinlich die Daten dazu hättet, um das Nutzungsverhalten dann dem Preis anzupassen. Oder andersrum, den Preis dem Nutzungsverhalten anzupassen.
Ja, 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 ja. Es gibt auch, also ich sage jetzt mal, man kann schon sagen, Regionen, die mit der Kaufkraft eben eher gesegnet sind als andere, dort merkt man ein anderes Kaufverhalten. Ja, des Warenkorbes. Da könnte man das eben machen, aber ist doch
aber cool. Aber die Vermietung in Stuttgart kostet mich genauso viel wie in Halle.
Ja, okay. Wie auch in Chemnitz oder in Hamburg.
Beeindruckend. Sehr schön. Vielen Dank fürs Geschäftsmodell. Jetzt würde ich gerne mal noch so ein bisschen deine Advices, so die Abkürzung des Lebens, nennen wir das immer so, von dir hören. Was mir aufgefallen ist, das klang alles sehr smooth und sehr, ja, dann haben wir das probiert und die Anfragen kamen rein und wir haben Bankkredit, das war alles einfach. War es wirklich so einfach?
Ja, also, nee, wir haben schon immer gezittert. Wir haben schon immer gezittert. Also wir wussten ja nicht, das erste Mal, wie gesagt, am 12.12.2012 haben wir diesen Businessplan eingereicht, um dann am 2. Mai, also ein halbes Jahr später, zu gründen. Ne? Also dann hat man schon ein halbes Jahr gewartet, bis da überhaupt was kommt, Nachforderungen der Bank. Das ist schon immer schon so ein Eiertanz. Ja? Oder auch für große Finanzierungsvolumen von neuen Fahrzeugen, da müssen wir uns ja auch immer vorbereiten. Das ist schon mal schon sehr anstrengend. Es ist nicht immer so einfach. Das ist Steuerberater, Rechtsanwalt, Bank. Steuerberater, Rechtsanwalt, Bank. Oder das ist eben bei der Beklebung, das ist immer, keine Ahnung, wir haben eine 400 Quadratmeter Folie bestellt für neue Fahrzeuge, aber die war nicht geschnitten. Wir wussten nicht, dass man nochmal sagen muss, dass sie geschnitten werden soll. Also haben wir selber mit einer Haushaltsschere dann angefangen, 400 Quadratmeter zu schneiden. So, da könntest du, aber nein, es läuft nicht immer so am Schnürchen. Also wir zittern auch manchmal.
Aber das klingt für mich jetzt so nach Herausforderungen, die entstehen, wenn ich jetzt mit anderen Gründern auch in dem Format gesprochen habe. Also es klingt jetzt für mich nicht so nach Existenzangst.
Die Existenzangst war derzeit nur, die war einmal 2014, als wir einen 50.000 Euro Bankkredit innerhalb von einem halben Jahr aufgebraucht gehabt hatten und wir wussten nicht, wo es ist. Und wir auch kurz nach...
Wo war's?
Wir wissen es eben bis heute noch nicht. Also das heißt, wir haben das in Personalentgelter, also richtig schön, schlecht, langfristiges Geld, kurzfristig ausgegeben und auch kurzfristig ist es immer verbrannt, Marketing oder sowas. Nicht mit goldener Regel, was man da so gelernt hat, beachtet. Nur einfach weg. So, einfach ausgegeben. Und da haben wir dann gemerkt, oh, wenn wir nicht intern aufpassen, was da passiert, dann gibt es auch mal einen Moment, wo wir kein Geld haben. Und da gab es eben auch, das war jetzt nach dem ersten Jahr oder so, dass wir einen Fehlbetrag ausweisen. Das fühlt sich nicht gut an. Und dass die Bank dann wiederum sagt, in diesem fremdkapitalfinanzierten oder lastigen Geschäft, du bekommst keinen Kredit. Oder nur unter den Auflagen. Und wir auch krass, noch mehr Bürgschaft unterschreiben, noch mehr privat irgendwelche Unterschriften, die fern aller Liebe sind und okay, das geht nicht. Ja, das heißt, wie können wir das denn hinkriegen? Also haben wir, was ich vorhin gesagt hatte, Flyer verteilt. Auf der Vertriebsschiene. Das heißt, man kann nur, wenn man die Kostenschraube nicht mehr drehen kann, dann muss der vorne wieder rennen. Also sind wir vorne wieder gerannt. Und dann haben wir das gemacht. Also es gibt eher die Momente, wo wir sagen, da zittern wir. Oder wenn eben als der erste Totalausfall gekommen ist und auf einmal stehen 30.000 Euro im Raum, wo sollen wir das hernehmen? Warum auf einmal? Auf einmal haben wir auch keine Vermietungseinnahmen. Auto ist ja kaputt. Ja, ist eine Ziehharmonika. Geht nicht mehr. Das sind eher nur Momentaufnahmen, aber eigentlich haben wir nicht so Existenzangst gehabt, weil wir eigentlich, das ist auch das Gute, zu fünft oder zu viert jetzt, uns auch gegenseitig die Angst nehmen. Wir sind nicht Alleingründer und das ist ein riesen Vorteil, den wir vielleicht auch gegenüber anderen haben, dass wir uns gegenseitig abholen, uns reflektieren in Wochenmeetings, im Büro, ständig, jeden Tag. Siehst du das auch so? Ich würde das machen. Genau, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, dass ich jetzt vielleicht so gelassen oder sowas sagen kann, dass wir eben da nicht begrenzt sind. Aber es ist schon hartes Business.
Und auf der anderen Seite, wenn das natürlich jetzt so funktioniert und skaliert, haben schon die ersten Investoren mal angeklopft?
Nö. Nee, ich muss, vielleicht, weil wir nie gepitcht haben oder ähnliches, hat noch nie jemand angeklopft.
Aber wäre ein Verkauf ein Thema?
Nee, man spinnt natürlich manchmal rum. Ja, absolut.
So, wenn jetzt jemand kommt und sagt, komm, ich lege hier die Zahl X auf den Tisch, dass dann...
Können wir uns nicht vorstellen. Wir denken nicht, dass das kommt. Deswegen machen wir uns über solche Dinge keine Gedanken. Also deswegen können wir uns das noch nicht vorstellen. Genau, aber wenn das kommt, ich sag dir dann Bescheid, wie es ist.
Sehr gut, alles klar. Okay, dann lass uns noch den letzten Schritt oder den letzten Punkt im Interview kurz abhaken. Was würdest du vielleicht jemanden, der jetzt an der Situation, wie du damals steht, was würdest du dem vielleicht mitgeben? Was würdest du jemandem mitgeben, der vorhat, was zu gründen, der mit Freunden vielleicht gerade eine Business-Idee sucht? Das waren jetzt mehrere Fragen,
habe ich denke. Ja, Wahnsinn. Aber rundum, also diese Gespräche haben wir, muss ich schon fast sagen, also monatlich immer, wöchentlich, jetzt derzeit irgendwie, in den letzten Wochen habe ich nur Gründungsgespräche geführt, weil er fragt, hey, wie habt ihr das gemacht und so weiter. Ich kann erstmal nur sagen, macht es. Es ist so toll, einfach auszubrechen aus einem System, das was Eigenes aufzuziehen, einfach Gänsehautgefühle und Momente zu haben, etwas richtig gemacht zu haben, selber entschieden zu haben. Ja? Und dieses Gefühl, egal welches Business das ist, das unterstütze ich oder unterstützen wir per se. So, also egal welche Idee. Vom Tapetenkleben über Handwerker-Business aufmachen, über auch noch eine Autovermietung aufmachen, wie viele Autovermietungen uns angeschrieben haben, ob wir sagen können, wie wir das oder die machen oder ob die unsere Technik, unsere Website oder sowas machen können. Oder ob es eben eine Marketingfirma ist, die sagen, okay, wir würden gerne von euch wissen, wie ihr Marketing macht. Wir würden gerne Marketing machen. Ich sage, hey, ist das nicht euer Kerngeschäft? Aber gut, ja. Ich würde ihnen auf den Weg geben, dass eben so staatliche Dinge die oder Kammerthemen, die zur Verfügung gestellt werden, IHK oder SAB oder solche Fördermöglichkeiten, dass das haben wir eben ganz am Anfang genutzt, dass das eben wirklich gescreent wird von denjenigen, von diesen Gründern, weil das hilft. Und nichts schlimmer ist es, wenn man nicht Zeit hat für seine Idee. Das heißt, man muss schon eine finanzielle Absicherung haben und damit eben der Druck hier hinten weggeht, so weit wie möglich. Die Familie, wenn die vielleicht noch nicht ganz so auf der Seite ist, die mit ins Boot holen, erklären, mit ranführen, warum man das macht. Nicht sagen, ich mache das jetzt und dann will ich nicht mehr reden. Das heißt, um den nächsten Druck von der anderen Seite eben abzuhalten, sondern natürlich kommt man immer so eine Rechtfertigungsposition hinein, aber wenn man die aushält und die vor allem am Anfang, in den ersten 2 Jahren, dann ist es eine große Wahrscheinlichkeit, dass man das schafft. Und diese Alltagsthemen, das sind die anstrengenden Themen. Es geht nie um die Geschäftsidee oder die Gründungsidee, weil grundsätzlich hat jeder Gründer seine Rechtfertigung für die Idee. Und das wird auch skalieren und das wird auch vielleicht nicht immer weltweit funktionieren, aber vielleicht regional. Ja, vielleicht nicht in diesen Maßen, aber es funktioniert. Und deswegen will ich nie eine Gründungsidee abreden, dass das gut oder schlecht ist, sondern eher sagen, fokussiert euch auf den Alltag, auf diese leider dann doch viel Bürokratie in Deutschland und werdet Herr davon, damit ihr Zeit für die Idee habt. Das ist wichtig. Man muss verkaufen. Und das ist der größte Tipp, ihr müsst verkaufen. Und wenn man nichts verdient, ganz am Anfang, dann braucht man auch nicht Kostenmanagement am Ende machen. Das, am Anfang hat man verloren, ja. Und das würde ich denen eigentlich empfehlen.
Vielen Dank. Was vielleicht noch? Ihr seid zu viert, damals zu fünft im Team. Das halten manche auch nicht auf Dauer durch. Was würdest du sagen, ist vielleicht dort das Wichtigste, dass ein Team langfristig funktionieren kann? Auf der Ebene, wo ihr agiert?
Ja, also wir freuen uns, dass wir auch Frauen mit an Bord haben und weibliche Unterstützung, weil in einem rein geprägten Männerdomäne ist das manchmal schwierig. Man redet manchmal nicht so viel. Aber das ist die Kunst, die Kommunikation. Zu sagen, wie bei einem Gesellschafteraustritt, warum, wieso, was hat man vor und viele Fragen vorher zu stellen für eine Möglichkeit. Das, was man liest in irgendwelche Lektüre, Exit, großer Plan oder upscalen oder was auch immer, was man da braucht, entstehen Fragen, Ableitungen und die muss man diskutieren. Oder wenn man im Mitarbeitergespräch führt und sagt, okay, das läuft gut und das läuft schlecht, dass man gut wie sie schlecht teilt, dass man sagt, aha, könnte man das machen oder wie machst du das? Also wir setzen uns gegenseitig auch manchmal in Terminen mit ein, damit ich immer noch von meinem Geschäftspartner, meinem Freund, meinem Kumpel aus Kindheitstagen immer noch lerne und andersrum genauso. Ich sag mal, machst du das so? Das heißt, es ist immer noch nicht ein Umstand eingebrochen, dass jeder Herr der des eigenen Sachgebietes ist, sondern man stellt es immer noch mal auf die Prüfung durch einen anderen. Und diese Kommunikation, sachlich, emotional auch viel, was einen beschäftigt, man muss das austauschen. Ja. Wir versuchen es. Und das ist das Wichtigste.
Beeindruckend. Vielen Dank, Martin Wesner, Karl und Carla, ein Dresdner Gewächs, ganz prominent quasi Autos, die man fahren sieht, aber gleichzeitig natürlich auch eine tolle Company und eine tolle Erfolgsgeschichte für die Stadt und für die Gründungsszene hier in Dresden und unterm Radar. Deshalb wird es Zeit, dass das auch mal bei uns gewürdigt wird. Martin, die letzten Worte gebühren immer unserem Gast.
Oh, das ist gut. Also ich kann mich bedanken für das für Level Up, für dein Gespräch, für deine Fragen. Sehr detailreich auch manchmal jetzt. Danke auch an das Team, was jetzt gerade im Hintergrund ist. Und ich würde eigentlich deine Worte nehmen, deine letzte Frage. Ich sage, ich würde gerne jeden Gründer, der das jetzt so sieht oder jeden, der das verfolgt und eine Frage hat, dazu animieren, zu Richard zu gehen, zu Level Up, zu Talks, zu Pitches etc. pp., um seine Gründungsidee einfach voranzubringen. Also macht es, auf geht's.
Vielen Dank.
Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de vorbei.